Ich stehe der Psychologie und ganz besonders der tiefen Psychologie zwiespältig gegenüber. Ich habe mich in meiner Studienzeit zuerst mit Tieren und später mit dem Menschen beschäftigt und habe auch erst, nachdem ich Tierpsychologie vor allem bei Konrad Lorenz und Tinbergen gelesen hatte, Freud gelesen. Da fiel mir zweierlei auf. Einerseits war ich erstaunt darüber, dass eine ganze Anzahl von Begriffen, von begrifflichen Zusammenhängen, die ich bei Freud las, mir sehr bekannt vorkamen, sehr ähnlich demjenigen waren, was ich vorher aus den später entstandenen tierpsychologischen Schriften erlesen hatte. Andererseits fand ich aber auch, dass man aus der menschlichen Psychologie manches einfacher darstellen könnte, manches besser verstehen könnte, wenn man die moderne Tierpsychologie darauf anwandte. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Gespräch mit Herrn Heiß heute führen kann, denn ich will es zur Gelegenheit nehmen, ihn einiges zu fragen darüber, ob die Dinge, die ich als Zoologe kenne, vom Standpunkt der Psychologie aus einerseits als treffendes Gegenbeispiel aus dem menschlichen Bereich zu betrachten sind oder ob man von der Psychologie aus der Ansicht sein muss, nein, es handelt sich um etwas ganz Andersartiges, als was der Zoologe beim Tier beobachtet. Meine erste Frage wäre zum Beispiel die folgende. Ich beziehe mich zunächst auf Freud. Freud trennt die menschliche Seele, die menschliche Persönlichkeit in verschiedene Schichten auf. So gibt er unter anderem eine Spaltung an zwischen einem Ich und einem Über-Ich. Wobei die Instanz, in der sich der elterliche Einfluss etwa fortsetzt oder in der sich Familientraditionen oder Volkstraditionen bemerkbar machen, als Über-Ich bezeichnet, auch manchmal als Gewissen. Nun, meine Frage ist folgendes. Es gibt Verhaltensweisen bei Tieren, die von außen beobachtet ganz so aussehen, als ob dort ein Über-Ich tätig wäre. Ein Beispiel. Ein Hund ist darauf abgerichtet, dass er Katzen, obwohl er sie nach Hundeart tüchtig hasst, nicht anfällt. Wenn ein solcher Hund nun mit einer Katze im Zimmer gelassen wird, ohne dass das Herrchen dabei ist, so wird dieser Hund, wenn er gut abgerichtet ist, trotzdem nicht die Katze angreifen. Und wenn man ihn unbemerkt beobachtet, wird man feststellen, einerseits, der Hund zeigt deutlich Intentionsbewegungen, Ansätze dazu, die Katze anzugreifen. Aber irgendetwas hält ihn zurück, offenbar das bessere Ich oder jedenfalls dasjenige, was ihm anerzogen ist. Sagen wir, es käme jetzt das Herrchen herein und gebe ihm ein Zeichen, er könnte die Katze angreifen, so würde er es sofort tun. Ist hier nicht, so möchte ich Sie fragen, Herr Heiß, ein etwas vorhanden, etwas wirksam, was man quasi als Über-Ich bezeichnen könnte?
Eigentlich nicht. Obwohl Freud hat selbst einmal gesagt, man sollte dem Über-Ich beim Tier nachgehen. Er nahm also an, dass vielleicht dort sich etwas Ähnliches finden würde. Aber seine eigene Konzeption des Über-Ichs ist doch eine ganz andere. Die drei Stufen, das Es als die unterste Instanz, das Ich als der Repräsentant der Außenwelt, welches die Wahrnehmung vollzieht, und das Über-Ich als Korrekturinstanz, haben doch letzten Endes den Sinn, eine Instanz im Lebewesen zu zeigen, und zwar nur im bewussten Lebewesen, die korrigiert und reguliert. Nun können Sie natürlich sagen, der Hund hat auch eine solche Instanz, nämlich den Herrn. Aber das trifft nicht den Sinn des Über-Ichs bei Freud genau. Er meint etwas anderes. Er meint ein Ich, das ständig da ist, erlebt wird und als Erlebendes agiert. Für den Hund ist dieses Über-Ich, also dass der Herr, der weg ist, ja eigentlich nur ein Dressurvorgang, an den er sich erinnert. Lassen wir doch die Frage mal offen mit dem Über-Ich. Wir kommen sicher später noch darauf zurück. Nun, Ihre nächste Frage.
Die nächste Frage ist die, ob nicht eventuell Verhaltensweisen, die uns den Eindruck machen, als habe das Tier ein schlechtes Gewissen, so etwas wie ein Über-Ich darstellen. Ich komme damit noch einmal auf diese Frage zurück. Zum Beispiel Folgendes. Wenn ein Hund etwas fixiert hat,
alte Sache, ja.
So sieht man ihm das von Weitem bereits an, wenn er zum Herrchen hinkommt, und der Herrchen zögert keinen Augenblick, das selbst auch festzustellen. Ist dort nicht augenfällig eine Instanz vorhanden, die unabhängig von dem, was das Herrchen gerade sagt, sozusagen eine Repräsentation des Willens des Herrchens innerhalb der Psyche, vielleicht sogar des Bewusstseins, wer will das bestreiten, des Hundes darstellt? Könnte man nicht vielleicht doch sagen, dass immerhin etwas Über-Ich-Ähnliches oder eine Vorform des Über-Ichs als Möglichkeit im Verhalten eines so hochdifferenzierten Säugetieres vorhanden ist?
Als Vorform, ja. Aber ich wiederhole noch einmal, das Über-Ich ist von einer viel größeren Macht. Um nur ein Beispiel zu geben, das Über-Ich kann auch bewirken, dass der Junge, der etwas fixiert hat, völlig harmlos ankommt. Auch das schafft sein Über-Ich. Das Über-Ich ist doch eine sehr viel stärkere Potenz, während Sie es beim Tier etwa so vorstellen können als eine Korrekturinstanz, die irgendwann einmal eingeprägt wurde, ist es nach der Vorstellung von Freud jedenfalls beim Menschen ein durchaus lebendiger Teil der Seele. Man könnte sagen, das Tier hat kein Gewissen. Es hat eine Erinnerung an Strafe und weiß, das darf es nicht tun, während der Mensch durchaus ein Gewissen hat, in dem Sinne des Über-Ichs, dass er auch unabhängig davon, ob er einmal erlebt hat, das darf er nicht tun, ihm das Gewissen sagt, das darfst du nicht tun.
Es wäre hier also, so wie in sehr vielen Fällen, dass wir wohl einen Ansatz auch zu sehr hochstehenden Fähigkeiten und Eigenschaften des menschlichen Lebens beim Tier vorfinden, aber eben nur einen Ansatz. Und dass eben im menschlichen Leben manche dieser Ansätze außerordentlich viel mächtiger werden, andere wieder zurücktreten. Insofern könnte man also, wenn man es wollte, vielleicht von einem embryonalen Über-Ich beim Tier sprechen, das aber eben noch nicht annähernd die Macht beim Tier erreicht wie beim Menschen. Ich glaube kaum, dass ein Tier es so weit bringt wie der kleine Junge, von dem Sie eben sprachen, dass es tatsächlich sein schlechtes Gewissen vollkommen überdecken lässt, vollkommen unsichtbar macht.
Es gibt ja die sehr schöne amerikanische Definition des Gewissens. Gewissen ist die Instanz, die dir haarscharf sagt, hier darfst du dich nicht erwischen lassen.
Nun, diese Vorstellung von dem Harmonischen in der Natur ist heute sehr häufig, weil wir bei Menschen immer wieder Zivilisationsschäden feststellen, von denen wir glauben, in der Natur käme so etwas nicht vor. Wir vermuten, dass in der Natur nur dort etwas unharmonisch sich abspielt, wo der Mensch eingegriffen hat. Ohne den Menschen wäre alles harmonisch. Schaut man genauer hin, so ist gerade auf den Gebieten, die uns hier im Gespräch interessieren, manches ganz anders. Ein Gebiet, das für die Tiefenpsychologie ja von besonderer Wichtigkeit ist, ist dasjenige der Entwicklung der Erotik beim Menschen, im Lebensablauf des Menschen. Man hat das Gefühl, dass der Mensch hier außerordentlich störanfällig ist, dass er während der Entwicklung, etwa während der Pubertät, allen möglichen Einflüssen und Gefahren ausgesetzt ist, denen Tiere nicht unterlegen sind. Nun ist sicherlich zuzugeben, dass das für die allermeisten Tiere gilt. Aber für ein Tier gilt es sicherlich nicht. Das ist der weiße Storch. Der weiße Storch gehört zu denjenigen Tieren, die eine verhältnismäßig lange Entwicklungszeit haben. Erst im vierten Lebensjahr sind sie voll dazu fähig, eine Familie zu gründen, um es einmal menschlich auszudrücken, und Junge aufzuziehen. Hin und wieder gelingt es schon Dreijährigen, aber im zweiten Jahr gelingt es etwa noch nie. Nun besteht das Fortpflanzungsverhalten der Störche aus einer ganzen Anzahl von einzelnen Verhaltensweisen. Der Storch, zunächst das Männchen, kehrt zurück vom Flug in das Winterquartier. Zunächst kommt eine aggressive Phase, nämlich diejenige, ein bestimmtes Nest oder einen Nistplatz zu erobern und gegen etwaige Rivalen zu verteidigen. Wenn der Storch dann ein Revier in Besitz genommen hat, kommt ein Weibchen, wenn er Glück hat, und er nimmt es als Ehepartnerin zu sich. Dann kommt es zur Paarung. Es kommt dazu, dass die Eier gelegt, bebrütet werden und die Jungen aufgezogen werden in gemeinsamer Tätigkeit. Diejenigen Störche nun, die erst ein oder zwei Jahre alt, also noch nicht völlig zum Fortpflanzungsgeschäft geschickt sind, zeigen doch einige dieser Handlungsweisen schon in einer, wie man sagen muss, unharmonischen Weise. Zum Beispiel, Störche, die ein oder zwei Jahre alt sind, können schon das Verhalten der Eroberung eines Nistplatzes besitzen, ohne doch fähig zu sein, Paarungen oder gar die Aufzucht von Jungen durchzuführen. Solche Störche kommen häufig später zurück vom Flug in den Süden als die anderen und greifen dann in einer geradezu übertriebenen Ausbildung dieses Kampfdranges andere Paare an und versuchen, sie von ihrem Nestplatz zu vertreiben, obwohl diese Störche gar nicht fähig werden, etwa aus der Eroberung eines Nestplatzes nun Kapital zu schlagen. Sie können als Brutstörenfriede wirken. Und oft kommen Leute und bitten die Naturschutzbehörden, diesen Storch zu töten, weil er abnorm wäre. Nun, dieses Tier ist gar nicht abnorm, denn man weiß, dass solche Störche im nächsten oder übernächsten Jahre ausgezeichnete Ehepartner werden, dass es sich hier um eine Übergangsphase handelt, in der ein Teil der Fortpflanzungsverhaltensweisen, nämlich das Aggressive, überstark, aber einzeln und noch nicht eingebaut in das gesamte Fortpflanzungsverhalten entwickelt ist.
Also ich würde sagen, auch wir kennen das Phänomen der Teilreifung. Wir kennen es allerdings in tausendfachen Abschattierungen. Sie können, wenn Sie wollen, das ganze Halbstarkenproblem heute auf das Problem der Teilreifung bringen. Wir kennen im Lauf jeder hochentwickelten Kultur das merkwürdige Phänomen der Teilreifung der Intelligenz, dass die jungen Menschen intelligenzmäßig viel weiter sind, als sie trieb- und affektmäßig sind. Wir können daraus, wenn wir eine kulturgeschichtliche Psychologie schreiben würden, könnten wir im Prinzip Kulturen überhaupt erklären. Und zwar ist das Erstaunliche, dass bei allen Kulturen diese Teilreifungen und Teilentwicklungen sich verschieden abspielen. Also je nach den Umständen. Und insofern könnte ich schon sagen, hier besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Wiederum würde ich sagen, sie spielt beim Storch in einem ganz engen Rahmen, bei Menschen in einem sehr weiten Rahmen.
Ich glaube, dieses Verhältnis, dass beim Tier der Rahmen viel enger ist, in dem sich die psychologischen Dinge, die wir hier besprechen, auswirken, auf dieses Phänomen werden wir sicherlich immer wieder stoßen. In einer Hinsicht glaube ich nun, dass zumindest Freud in seiner Interpretation zu weit gegangen ist. Und dieses wäre also das erste Beispiel, was ich vorzubringen und Ihnen vorzulegen hätte, bei dem ich vom Standpunkt der Verhaltensforschung aus glaube, eine gewisse Kritik anbringen zu müssen. Freud geht in der Vorstellung der Entwicklung des Fortpflanzungsverhaltens des Menschen ja so weit bereits, das Saugen an der Mutterbrust als eine erste, wie er sagt, erotische oder sexuelle Verhaltensweise anzusprechen. Hier, glaube ich, kann man ihm nicht ohne weiteres folgen. Denn es ist im Tierreich so, dass die Verhaltensweisen der Fortpflanzung einerseits und die Verhaltensweisen der Brutpflege und das dazugehörige infantile, kindliche Verhalten der Jungtiere andererseits voneinander ganz unabhängige Bereiche sind. Ich glaube, der Beweis müsste erst geführt werden, dass es sich etwa beim Saugreflex des jungen Menschen um etwas bereits Erotisches handelt. Ich möchte viel eher meinen, dass es ähnlich wie bei den Tieren etwas ganz Selbstständiges ist.
Nun, Herr Hasenstein, geraten Sie in die Gefahr, eine sozusagen allzu populäre Auslegung von Freud vorzutragen. Es ist ja nicht so, dass Freud das bereits als erotisches Verhalten kennzeichnet. Er sagt ausdrücklich, es ist libidinös, ist ein lustbegehrendes Verhalten. Und dieses libidinöse Verhalten geht in drei Stufen, von der oralen über der analen zum eigentlich genitalen Verhalten. Ich könnte, wenn ich boshaft wäre, es gerade umdrehen und könnte sagen, Freud hat schon vorweg geahnt, was die Verhaltenspsychologie behauptet, dass gewisse Teilbezirke reifen, zum Beispiel das Saugen und das Beißen, und dass diese verschiedenen Teilbezirke sich dann später integrieren zum gesamtsexuellen Verhalten. Also hier liegt Freud gar nicht so weit entfernt von Ihnen.
Ich würde das auch sagen, nur würde ich in einer Nuance anders interpretieren. Nämlich, dass nachträglich ein primär dem infantilen, dem kindlichen Verhalten zugehöriges Element in das sexuelle Verhalten einbezogen wird.
Genau das hat Freud gesagt. Dafür hat er den Begriff der Regression geschaffen. Es gibt das Sexualverhalten des erwachsenen Menschen, der später kindliche Stufen wieder einbaut in sein Sexualverhalten.
Und so etwas gibt es in der Tat auch bei Tieren ausgesprochen häufig. Zum Beispiel ist die Balz des Tiermännchens häufig mit jungen Lauten oder mit den Verhaltensweisen von Jungtieren durchsetzt. Etwa bei Nagetieren versucht das Männchen in der Balz die Sprödigkeit des Weibchens durch Jungenlaute, durch das Ausstoßen der Laute der Kleinkinder zu überwinden. Auf diese Weise kommt sekundär im Tierreich sehr häufig ein Zusammenspiel von kindlichem und sexuellem Verhalten zustande.
Ja, und das finden Sie bei der tiefen Psychologie im breitesten Sinn und in Vorgänge, die uns merkwürdig absurd vorkommen. Wenn ich irgendein Beispiel herausgreife, ein erwachsener Mann, der nur dann zur Befriedigung kommt, wenn er vorher wie ein kleines Kind gewickelt wird und solche Dinge. Also der Mensch scheint unerschöpflich darin zu sein, gewisse frühere Verhaltensweisen in sein späteres Sexualverhalten einzubauen. So würde ich meinerseits sagen, und wir stehen der Tierpsychologie respektvoll gegenüber, aber mit dem Gefühl einer gewissen Verarmung. Was wir dort sehen, sind die einfachsten Tatbestände von Dingen, die wir unendlich komplex erleben. In der Hinsicht ist ja, glaube ich, eine Sache sehr interessant, der Vorgang der Prägung, der gewissermaßen von Ihnen nachentdeckt wurde, nachdem Freud ihn vorentdeckt wurde. In Parenthese darf ich hier sagen, ich habe Freud eher gelesen, als ich Tinbergen gelesen hatte und dachte mir, ich muss es offen gestehen, dass ich bei Tinbergen und bei Lorenz gelegentlich nicht nur Einflüsse, sondern so starke Einflüsse fand, dass ich das Gefühl hatte, die übernehmen ja wörtlich Formulierungen von Freud. Das ist zweifelsohne nicht der Fall, aber es ist kein Zufall, dass etwa die Übersprunghandlung bei Lorenz, nein, bei Tinbergen mit der Abreaktion eines Dranges definiert wird, der nicht zur normalen Reaktion kommen kann. Genau das steht in den ersten Arbeiten von Freud. Aber das nur nebenbei. Die Prägung scheint mir eines der interessantesten Phänomene, wo wir uns sehr nahe berühren, glaube ich. Prägung wird ja von den Tierpsychologen definiert als ein blitzschnelles Lernen, ein Lernen in einer Sekunde, das irreversibel ist, das heißt nicht mehr umkehrbar ist. Das ist doch wohl die richtige Definition.
Die Prägung ist uns im Allgemeinen ja bekannt als derjenige Vorgang, der etwa beim jungen Vogel, vor allen Dingen beim jungen Entchen, bestimmt, wer später als Muttertier anerkannt werden soll. Aber vielfach wird nicht nur das Muttertier durch Prägung innerhalb der ersten Lebensstunden bestimmt, sondern auch der spätere Partner in der Fortpflanzung. Auf diese Weise kann etwas, was wir beim Menschen als unnormales Verhalten kennen, auch beim Tier künstlich hervorgerufen werden, geradezu künstliche Perversionen. Wenn beispielsweise einem jungen Vogel, zum Beispiel einem jungen Truthahn, ein anderes Lebewesen als seine eigenen Eltern kurz nach dem Ausschlüpfen gezeigt werden, so zeigt später dieses Tier, wenn es erwachsen geworden ist, sein Fortpflanzungsverhalten, das erotische Verhalten, alles nicht gegen seine eigenen Artgenossen, sondern gegen diese Lebewesen und seien es Menschen, die es in den ersten Lebensmonaten gesehen hat. Das heißt, es ist bei Tieren, bei manchen Tieren, eine bestimmte Phase vorhanden, in der sie für Eindrücke von außen empfänglich sind und diese Eindrücke bestimmen den Partner des späteren Sexualverhaltens.
Die deutlichsten Beispiele, etwa die Untersuchung von Harlow und Mitarbeitern, die haben ja bei Rhesusaffen mit hässlichen Mutterattrappen gearbeitet und die Tiere auf diese Mutterattrappen geprägt. Diese Tiere zeigten dann später schwere Verhaltensstörungen, vor allem auch hinsichtlich ihres ganzen emotionalen und sexuellen Lebens. Da gibt es unzählig viele Beispiele.
Ich kenne zwar keine einzelnen Fälle, dass Folgendes geschieht, dass etwa die Mutter eines Jungtieres, eines Säugetieres, etwa kurz nach der Geburt getötet wird und dass dann dieses Tier von einer anderen Tierart aufgezogen wird.
Das gibt es beispielsweise. Dann gibt es den Fall, den haben Amerikaner beobachtet, ein Muttertier, ein Reh, wird bei der Geburt gestört, läuft unmittelbar nach der Geburt weg. Es ist ein Auto, das der störende Faktor ist. Das Jungtier wird auf das Auto geprägt, läuft dem Auto nach. Nun kann so etwas auch in der Natur vorkommen, nicht? Dass im Moment des Gebäraktes das Tier gestört wird durch irgendeinen Reiz von außen. Auch dann würde das Jungtier wahrscheinlich auf diesen Reiz geprägt sein. Aber hier beginnt ja eigentlich erst die Problematik. Soviel ich weiß, ist die Prägungsperiode bei den Jungtieren sehr eng umschrieben. Ich glaube, bei bestimmten Tieren liegt sie in der 16. und 18. Lebensstunde, nach Untersuchungen von Lorenz, bei anderen Tieren später. Bei Menschen kann man sicherlich nicht von einer solchen Prägung sprechen. Auch hier erweist sich das wieder als sehr viel komplizierter. Wir müssen nach sehr eingehenden Untersuchungen annehmen, dass im ersten Jahr überhaupt kein eigentlicher Prägungsakt vorkommt. Wenn Sie ein Kind auf eine fremde Person prägen mit 6 Monaten, dann nimmt es diese Person als Mutter an, aber nach einem Jahr, wenn diese Mutter verschwindet, 8 Wochen etwa, nimmt es eine neue Mutter an. Das Kind scheint also im ersten Jahr wechselnd unprägbar und erst nach dem ersten Lebensjahr beginnen die eigentlichen Prägungen. Und dann scheint es so zu sein, dass wir noch in den sogenannten sensiblen Perioden Neuprägungsmöglichkeiten haben. Also bis herauf ins 15. Lebensjahr sicher kommen Neuprägungen vor. Etwa die plötzlich aufflammende Backfischliebe. Der Vorgang, dass ein junger Mensch irgendeinem anderen vollkommen verfällt, einer weiblichen oder männlichen Person. Das sind alles typische Prägungsvorgänge, wobei nun hier allerdings der Begriff der Prägung etwas fraglich wird. Für sie gilt, die Prägung ist irreversibel. Einmal geprägt, ist geprägt. Bei Menschen scheint es offenbar so zu sein, dass eine Reihe von Prägungen empfangen kann, sie gewissermaßen einen Teil davon ins Hinterstübchen stellt. Später können allerdings diese Prägungen dann wieder hervorkommen. Also wir müssen annehmen, dass manche Handlungen des bewussten Menschen, manche Traumvorgänge auf früheren Prägungen beruhen. Aber im Ganzen wieder dasselbe. Während das bei Ihnen vielleicht experimentell sehr genau klärbar ist, ist bei uns ein unendlich weites Feld der Prägungen vorhanden.
Aus diesem Grunde möchte ich aber doch vielleicht einen Zweifel anmelden an der großen Sicherheit, mit der Sie aussprechen, bis zum ersten Lebensjahr ist keine feste Prägung bei Menschen vorhanden. Und zwar möchte ich da mich vor allem beziehen auf die Phänomene der verhinderten Prägung, wie man sie bei Tieren findet. Wenn in dem für die Prägung empfänglichen Zeitintervall, also etwa den ersten 24 Stunden bei einem Vogel, gar kein Geschöpf erscheint, auf welches sich das Jungtier prägen kann, so treten im ganzen späteren Leben dieses Tieres schwere Verhaltensstörungen auf. Ein solches Tier ist vielfach später gar nicht dazu fähig, irgendeine Bindung zu einem Artgenossen, sei es eine Bindung zum Elterntier, sei es zu einem Geschlechtspartner, zu entwickeln. Nun findet man ja bei Heimkindern, das heißt bei solchen, die in den ersten Lebensmonaten keinen natürlichen Kontakt mit ihrer Mutter hatten, vielfach im späteren Leben Entwicklungsstörungen, von denen wir, glaube ich, noch nicht sicher sagen können, ob sie nicht vielleicht doch auf einer von uns nur noch nicht erkannten sensiblen Prägungsperiode abhängen.
Es ist möglich, also der Spielraum ist sehr weit. Mir fällt folgendes Beispiel ein. Ein Kind kann absolut keine Eier essen im zweiten Lebensjahr. Die Mutter kommt voller Besorgnis zum Arzt und fragt, wie das passiert. Der Arzt ist sehr vernünftig und sagt der Mutter nach einigen vergeblichen Versuchen, das zu klären, bitte essen Sie mal selbst ein Ei. Und da zeigt es sich, dass die Mutter, immer wenn sie Eier isst, sie mag sie nicht, das Gesicht fortwährend verzieht. Die Mutter hat also das Kind mit Ei gefüttert und fortwährend das Gesicht verzogen, das Kind ist geprägt worden und isst keine Eier. Das würde aber nichts grundsätzlich ändern, dass also im ersten Lebensjahr schon flüchtige Prägungen möglich sind. Sicher ist nicht das der Fall, was bei Tieren möglich ist, die Prägung innerhalb der ersten Lebensstunden auf einen Partner bzw. auf das Muttertier. Allerdings, und nun müssen wir wieder etwas weiter ausholen, ich muss ja sagen, den Vorgang der Prägung hat erstmals doch wohl Freud entdeckt, nur hat er ihn anders benannt. Er spricht von ihm als dem seelischen Trauma. Bei einer Reihe von Neurotikern findet er, dass ein völlig abartiges Handeln zurückzuführen ist auf eine solche Prägung. Wenn, das ist ja die Grundlage seiner Untersuchungen über Hysterie, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt ein überstarkes Erlebnis einen Menschen trifft, und das braucht nicht nur in den ersten Jahren zu sein, das kann im dritten, im vierten, im fünften, im zehnten, im fünfzehnten sein, ein überstarkes Erlebnis, das den jungen Menschen trifft, dann kommt er von diesem Erlebnis nicht mehr weg. Darum definiert er geradezu den Hysteriker als die Person, die nicht mehr vergessen kann und unter Erinnerungen leidet. Erinnerung heißt hier, es hat irgendeinmal ein enormes Erlebnis erfahren, beispielsweise einen Sexualakt durch einen Exhibitionisten, und ist von dann ab geprägt.
Ähnliches findet man auch bei Tieren, vor allen Dingen bei Säugetieren. Ich darf Ihnen ein Beispiel sagen mit der Bitte, mir zu sagen, ob es sich dabei um etwas Ähnliches vielleicht handeln könnte. Ein Mufflonbock, also ein männliches Mufflon, sollte dazu verwendet werden, sich mit einem Marino-Mutterschaf zu paaren, um Nachzucht zu bekommen. Dieser betreffende Bock hatte bereits vorher ein entsprechendes Tier erfolgreich gedeckt. Jetzt aber funktionierte es aus anatomischen Gründen nicht. Der Mufflonbock kam dadurch in eine geradezu traumatische Situation. Er tötete dieses Merino-Schaf und hat von da an nie mehr ein solches Schaf zu begatten versucht. Dies hier wäre doch wiederum im Verhalten vielleicht etwas Ähnliches wie ein Trauma.
Ja, absolut. Und wir haben Anhaltspunkte, dass manche Lustmörder in dieser Weise früh geprägt worden sind.
Wobei ich gerade auf einen ganz beträchtlichen Unterschied eingehen möchte, nämlich den, Freud versucht in seinen Schriften die Anzahl der Triebe, die im Menschen sichtbar sind, möglichst zu verringern. Er versucht, möglichst viele Partialtriebe unter im Endeffekt zwei Grundtriebe zu ordnen. Der eine ist der Trieb des Eros, der andere der Destruktion, oder mit anderen Worten, der erste die Libido, der andere der Todestrieb. Nun habe ich allerdings den Verdacht, dass ich dort Freud etwas zu sehr vereinfache.
Nein, das stimmt schon. Die spätere Triebtheorie bei Freud legt sich tatsächlich auf diese zwei Grundtriebe fest. Dabei weiß Freud sehr genau, dass es unendlich viele Einzelausformungen des Triebes gibt. Ich habe die Stelle leider nur so halb im Kopf. Der alte Freud sagt einmal, die Trieblehre ist unsere Mythologie. Man weiß, wie man gewöhnlich von Trieben spricht. Man nimmt das eine oder andere Verhalten auf und benennt es als Trieb und entlässt es dann wieder. Uns hat, so schreibt er, von jeher die Ahnung angeweht, dass dahinter ein großes, mächtiges und einzigartiges Geschehen ist. Er kennt also verschiedene Einzeltriebe. Er würde aber, wenn ich jetzt im Geiste Freuds fortfahre, Ihnen sagen, ja, ihr Verhaltensforscher, ihr beschäftigt euch damit, unendlich viele kleine Triebe und Triebchen zu etikettieren. Das könnt ihr, aber damit habt ihr das Phänomen des Triebs nicht erfasst.
Wir versuchen, Kriterien dafür zu finden, ob zwei Verhaltensweisen, die wir vor Augen haben, zu einem und demselben Trieb oder zu zwei verschiedenen Trieben gehören. Ich habe das Gefühl, dass Freud zwei Dinge, die wir natürlich in jedem Verhalten, in jedem triebhaften Verhalten finden, zu einem Trieb symbolisiert. Nämlich, fast an jeder Reaktion können wir feststellen, ob sie dem Objekt positiv oder negativ gegenübersteht. Positives und Negatives kommt nun in den verschiedensten Trieben vor. Und ich will gleich Beispiele aus dem Fortpflanzungsverhalten dazu geben. Was er tut, ist, dass er einfach alles Positive zu einem Trieb zusammenfügt, etwa das Verhalten zum Nahrungsgegenstand und zum Geschlechtspartner, zusammen zum Trieb des Eros fügt. Während er alles Negative, wo es auch vorkommen mag, zusammenstellt zu einem aggressiven oder ablehnenden Trieb.
Also diese Kritik kann man nicht ganz leugnen. Es ist nicht ganz so einfach, wie Sie jetzt sagen, dass er das eine auf den Haufen und das andere auf den Haufen schmeißt. Aber immerhin, an der Kritik ist etwas berechtigt.
Er glaubt, dass diese beiden Dinge sich dann im einzelnen Verhalten kombinieren. Hm. Während dasjenige, was man von der Verhaltensforschung herleiten kann, mehr dasjenige wäre, dass von vornherein im Fortpflanzungsverhalten sowohl Aggression als auch etwa Balz, also positives Verhalten zum weiblichen Tier, vorhanden ist.
Wobei man immer wieder sagen muss, nicht, dass für Freud natürlich der Ausgangspunkt der Sadismus war, die Erklärung des Sadismus, in dem beide Dinge miteinander kopuliert sind.
Wie Sie wissen, sind Singvögel im Winter neutral. Sie wissen wahrscheinlich selbst nicht, ob sie Männchen oder Weibchen sind. Ihre Keimdrüsen sind sehr stark zurückgebildet. Sie kämpfen auch nicht miteinander, etwa um ein Revier. Wenn man jetzt etwa einem Buchfinken, der in dieser neutralen Situation ist, männliches Geschlechtshormon, also Testosteron, einspritzt, so entsteht gleichzeitig zweierlei. Erstens, er wird unduldsam gegen andere Männchen. Zweitens, er balzt vor Weibchen. Ein unmittelbarer Beweis dafür, dass diese beiden Dinge, zumindest eben bei dieser Vogelart, direkt zusammengehören.
Und das würde ich auch für den Menschen unterschreiben.
Der Fehler, den Freud meines Erachtens macht, ist derjenige, dass er die Aggression, wo sie auch auftritt, ob im Verhalten gegen den Rivalen, ob im Rangstufenkampf innerhalb der soziologischen Gruppierung oder im Kampf etwa mit dem Beutetier, in einen Topf wirft und zu einem Urtrieb, eben dem Destruktions- oder Todestrieb zusammenfasst. Während die Tierpsychologie eher dazu neigt, den verschiedensten Trieben ihre eigenen aggressiven Noten zuzugestehen. Es gibt aber auch Raubtiere, zum Beispiel bei manchen katzenartigen Raubtieren, wo das Beutefangverhalten ganz unabhängig ist vom Ernährungsverhalten. Diese Tiere schlagen Beute ganz unabhängig davon, ob sie hungrig sind oder nicht, wie man es etwa von dem bekannten Blutrausch Iltis kennt, der, wenn er in den Hühnerstall einbricht, alle Hühner tötet, also Nahrungserwerb treibt, obwohl er unmöglich alle diese Hühner auch nur annähernd verspeisen könnte.
Herr Hassenstein, Sie kennen doch das ambivalente Verhalten bei Tieren, ja?
Das kommt häufig vor.
Also ich darf das berühmteste Beispiel nehmen, die Möwe, die brütet. Und nun legen Sie der Möwe ein rotes Ei ins Nest, wobei zu sagen ist, rot ist für die Möwe Schlüsselreiz, aggressiv zu werden. Wo sie rot sieht, hackt sie. Die Eiform ist für die Möwe Schlüsselreiz zur Bebrütung. Und nun steht das arme Tier vor einem roten Ei. Was soll es tun? Im einen Moment hackt es auf das rote Ei und will es aus dem Nest schmeißen. Im zweiten Moment plustert es sich auf und setzt zum Brüten an. Hier sind Sie ein Phänomen, das Freud sehr oft gesehen hat. Und das spricht doch genau dafür, dass in diesem Augenblick zwei Triebe sich kontrastorisch gegenüberstehen. Brutpflegeverhalten und Aggression. Mit anderen Worten, das, was Freud immer wieder gesehen hat, die merkwürdige Abspaltung, Kontrastierung von Trieben, die war es, die ihn schließlich dazu bewogen hat, zwei ganz große Kategorien zu schaffen. Aber der Blick von ihm war auf einen Tatbestand gerichtet, den Sie in der Tierpsychologie genauso finden, wie eben gerade das Beispiel des ambivalenten Verhaltens zeigt.
Ich darf Ihnen ein Beispiel wiederum aus dem Fortpflanzungsverhalten berichten und das ich selbst beobachtet habe. Es handelt sich um eine Singvogelart, den rotrüssigen Würger, und um ein Pärchen, das in einer Voliere in einem großen Flugkäfig lebte. Das Männchen war gerade dabei, einen Rivalen zu bekämpfen und war kampfgeladen. Als der Rivale vertrieben war, war noch Aggressivität in dem Tier drin, die nicht ausgelebt war. Und was tat dieses Bürgermännchen? Es griff zunächst einmal sein Weibchen an und machte dann auch alle möglichen anderen Handlungen besonders intensiv, also etwa das Spießen von Nahrung auf Dornen, was hier eine bekannte Verhaltenseigenschaft des Bürgermännchens ist. Es war also hier so, dass das Weibchen in dieser Zwischenphase einmal ambivalent ein ganz anderes Verhalten auf sich zog als im Normalfall. Im Normalfall wird es angebalzt.
Freud ist ja zum ersten Mal auf die Konfliktstruktur im Verhalten gestoßen. Den Bergen und Lorenz haben sie dann später wieder nachentdeckt, wie beispielsweise am ambivalenten Verhalten. Und Sie würden ja wohl auch sagen, Herr Hassenstein, das Tier hat genauso seine Konflikte wie der Mensch.
Ganz gewiss. Das Tier kommt immer wieder in Verhaltensweisen, in denen es zweierlei tun könnte und nur einerlei tun kann.
Und nun meine Frage. Welche Auswege findet das Tier, jetzt darf ich einmal fragen, aus Konfliktsituationen?
In verschiedenen Situationen kommt sehr Verschiedenes vor. Eine Möglichkeit ist diejenige, dass das Tier zu pathologischen Verhaltensweisen übergeht, also etwa zu Stereotypien oder zum sogenannten Weben. Das kommt leider etwa bei Zootieren häufig vor, wenn es sich um Lebewesen handelt, die sehr viel Auslauf brauchen und im engen Käfig keinen haben. Sie beginnen dann mit Kopfbewegungen, Kopfwackeln oder dem Hin- und Herbewegen eines Fußes und können auf diese Weise die gestaute Energie loswerden, die sie auf die natürliche Weise nicht loswerden können.
Das kennen wir auch bei Sträflingen, die lange Zeit gesessen haben und gewisse Gefängnisaufseher sind geradezu spezialisiert darauf, die Leute draußen zu erkennen, ob sie schon einmal im Gefängnis waren, nämlich an bestimmten Bewegungsarten.
Eine andere Möglichkeit, in einer Konfliktsituation die Triebkomponente sich ausleben zu lassen, ist die des sogenannten umorientierten Verhaltens. Nehmen wir ein angreifendes Tier, zum Beispiel ein Nashorn, das ein Auto oder einen gefährlichen Gegner angreift. Das Tier läuft zunächst einmal an vom Angriffstrieb, von der Aggression getrieben. Je näher es dem Gegner aber kommt, desto größer wird die Angst und schließlich bleibt das Tier stehen. Nun ist es im Konflikt zwischen Angriff und Fluchttendenz. Was tut es nun? Es greift dasjenige an, was dazu am ehesten in der nächsten Nähe geeignet ist, also etwa einen Busch oder einen Termitenhaufen, und bearbeitet diesen mit seinem Horn. Es wird also die Richtung des Angriffs umorientiert, daher der Ausdruck umorientiertes Verhalten.
Ich glaube, eine Schimpansin, die Ximek erzogen hat und die mit seiner Frau sehr verbunden war, tat Folgendes, so wie die Frau sie ausschimpfte, bis sie den Nächststehenden einmal kräftig ins Bein, nicht? Aber das kennen wir auch, das kennen wir schon bei Kindern, die von der Mutter ausgeschimpft werden und dann den Stuhl oder Tisch oder die Puppe verprügeln. Und auch bei Erwachsenen ist das ja nicht unbekannt, nicht? Ich meine, es ist eine Erscheinung, die im Militär immer vorgekommen ist. Der Leutnant schimpft den Unteroffizier auch. Der Unteroffizier schluckt das alles hinunter, geht aber sofort zum Gefreiten und schimpft den kräftig aus.
Ne? Etwas Entsprechendes habe ich einmal im Zoo beobachtet. Ein Reiher griff einen anderen an und eroberte dessen bevorzugten Sitzplatz. Der Vertriebene, also der Schwächere in diesem Fall, konnte nun den Stärkeren nicht wieder angreifen, sondern er griff ein drittes Tier an, das mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun hatte. Es wird also für die Triebäußerung ein Ersatzobjekt genommen. Und dafür gibt es nun eine große Anzahl Beispiele, auch sympathischere. Zum Beispiel ein Bernhardiner, so wurde mir erzählt, hatte 3 Junge gehabt, die aber bald starben. Das Tier raubte sich dann eine junge Katze, verteidigte sie gegen andere Tiere, gegen Katzen und Hunde und ließ sich später auf sich klettern und auf sich herumlaufen. Die typische Veränderung der Richtung eines Triebes auf ein Ersatzobjekt. Oder auch etwas, was nun in pathologische Richtung geht und sicherlich Vergleichspunkte bei Menschen hat. Wenn ein Affe sehr geärgert wird, so kann er eventuell sich selbst in den Fuß beißen oder andere Handlungen, die ihm selbst Schmerz bereiten, tun und dadurch seinen gestauten Trieb loswerden.
Ja, das läuft durchaus analog von neurotischem Verhalten.
Ein ähnliches Verhalten, das Sie sicherlich interessieren wird, ist folgendes. Man hat Küken, die in ihren ersten Lebenstagen außerordentlich viel auf den Boden picken, auf einem Drahtgitter gehalten, wo sie nicht picken konnten. Diese Tiere wurden geradezu neurotisch und gingen dazu über, exzessiv, also viel mehr als normal, an den Wänden zu picken und sich gegenseitig die Federn und sich selbst die Federn auszureißen, ein völlig anormales neurotisches Verhalten. Hier wäre also das Ersatzobjekt so gewählt, dass es im Ganzen zu einem für das Tier negativen Ergebnis führt.
Dann gibt es ja die vielen neurotischen Einzelgänger bei Tieren. Elefanten, alte Elefanten, die nicht mehr Herr der Herde sind, abgesetzt sind, gehen dann weg und leben als Einzeltiere, sind dann besonders gefährlich. Es gibt, glaube ich, in der Natur eine ganze Reihe dieser Phänomene. Es gibt einige merkwürdige Fälle, Sie wissen sicher besser Bescheid als ich, der Selbstmord des Skorpions.
Von dem wird viel berichtet, aber ich muss sagen, ich glaube das nicht.
Sie glauben nicht.
Ich nehme an, dass der Skorpion, der ja sein Gift am Ende des Schwanzabschnitts im Stachel trägt, dass der, wenn um ihn herum Feuer angezündet wird, einfach seinen Stachel möglichst weit nach vorne biegt, um möglichst von allen Seiten von dem Feuer entfernt zu bleiben.
Die Skinnerschen Versuche durch Selbstreizung zeigen ja merkwürdige Tatsache. Selbstreizung der Tiere. Die Versuchssituation ist die, das Tier hat im Käfig eine Taste und damit kann es sich selbst reizen. Und da kommen immer wieder Dinge vor, dass das Tier sich bis zur Erschöpfung selbst reizt.
Man kann natürlich in freier Natur häufig sehr viel schwerer beobachten als im Käfig. Und wir sind meist darauf angewiesen, dass wir von Beobachtungen in einer kontrollierten Umgebung auf das Verhalten in der freien Natur schließen. Und hier kann man eine Anzahl von weiteren Wegen noch beobachten, in denen die Tiere in einem Konflikt ihre gestaute Energie loswerden. Eine berühmte Möglichkeit ist die der Übersprunghandlung.
Und Übersprungbewegung.
Man hat zunächst mal Übersprungbewegung gesagt. Heute sagt man mehr Übersprunghandlung, wie man auch zunächst mal im Anschluss an Konrad Lorenz mehr von der Instinktbewegung als der Instinkthandlung gesprochen hat. Übersprungverhalten ist folgendes. Ein Tier ist in einem Konflikt und tut dann offenbar als Ausdruck des Konfliktes Dinge, die in keiner Weise in den Zusammenhang der innerhalb des Konfliktes aktivierten Triebe zu gehören scheint. Ein schönes Beispiel ist folgendes. Man kann einen Stichling der ein Territorium, ein Revier erobert hat, auf künstliche Weise aus seinem Revier vertreiben, indem man eine sogenannte Attrappe, also ein künstliches Stichlingsmännchen, das man an einem Draht in das Becken hineinhält, mit ihm kämpfen lässt. Man kann auf diese Weise das Stichlingsmännchen in die Flucht schlagen und dann kann man Folgendes machen. Man hält die Attrappe, also den vorherigen gefährlichen Feind, still. Nun gewinnt das zunächst vertriebene Männchen allmählich mehr und mehr an Mut und nähert sich dem Rivalen wieder. Dann macht es plötzlich eine ganz eigenartige Handlung. Es stellt sich nämlich mit seinem Kopf nach unten und, wenn dieses Verhalten besonders deutlich ausgeprägt ist, es gräbt Sand. Das ist die Situation, in der das Angriffsverhalten und die noch vorhandene Angst, also das noch vorhandene Fluchtverhalten, gerade in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Erst nachdem das Tier eine Weile in dieser Weise mit der Schnauze nach unten gegraben hat, geht es auf den Rivalen unmittelbar los und nimmt wieder die andere Haltung an. Im freien Naturleben kann so etwas vorkommen, wenn es auch im Allgemeinen sehr selten ist, dass ein Tier von einem anderen aus seinem Revier vertrieben wird. Im Allgemeinen wird ein Revierbesitzer durch das Besitzen des Reviers, solange er in diesem Revier darin ist, stärker als jeder Angreifer. Und jeder Angreifer fühlt sich schwächer, wenn er nicht in seinem eigenen, sondern in einem fremden Revier ist. Auf diese Weise ist im Allgemeinen der Revierbesitz unabhängig von der körperlichen Fähigkeit der verschiedenen Tiere einigermaßen stabilisiert.
Nun hat man das Beispiel der Übersprungbewegung durchaus auch auf menschliches Handeln übertragen. Dabei gibt es einige ganz klare und analoge Fälle. Also das Kratzen am Hinterkopf, das übrigens auch die Affen betreiben, ist eine Übersprungbewegung. Im Moment der Ratlosigkeit, nicht genau wissen, was man will, kratzt sich Mensch und Affe gleichermaßen am Hinterkopf. Nicht? Dann typische Übersprungbewegung in einem vollen Hörsaal. Es werden außerordentlich traurige Dinge oder ernsthafte Dinge vorgetragen und plötzlich aus der linken Ecke irgendeine hysterisch aufgrellende Lache. Eine Übersprungbewegung. Dem betreffenden Mädchen wurde das Ganze zu traurig und es lacht los. Also kurz und gut, auch hier, der Vorgang der Übersprungbewegung lässt sich in unendlich vielen Varianten bei Menschen finden. Mehr oder minder normal, mehr oder minder neurotisch, bis zu den absurdesten Vorgängen. Ja, und es geht noch weiter. Ich würde sagen, die wichtigsten Ähnlichkeiten kommen eigentlich neuerdings heraus im Verhältnis des sozialen Zusammenlebens. Ich glaube, Sie haben da ein sehr schönes Beispiel vom Pavian, Herr Hassenstein.
Ich habe dieses Beispiel zwar nur in der Zeitung gelesen, aber ich möchte meinen, da diese Zeitung im Allgemeinen zuverlässig ist, dass dieses Beispiel stimmt. Und wenn es nicht stimmt, so ist es sehr gut erfunden. Pavianherden haben in Freiheit und im Zoo im Allgemeinen ein altes männliches Tier als Alpha-Tier, als Spitzentier. Dieses Tier hat innerhalb dieses sozialen Verbandes eine große Anzahl von Vorrechten. Es darf sich zum Beispiel sättigen, bevor die anderen an den Futternapf dürfen, im Fall, dass nur ein Futternapf da ist. Dieses Tier hat weiterhin den Vorsitz vor allen anderen im Harem, in den Weibchen der Gruppe und so weiter. Man hat nun, so habe ich gelesen, in Russland das Experiment gemacht, einen solchen Overlord einzusperren in einen Käfig, aber so, dass er das Verhalten, das Geschehen innerhalb seines früheren Herrschaftsbereichs beobachten konnte. Das Tier hat sich dabei, menschlich ausgesprochen, wahnsinnig geärgert dauernd. Und die Folge soll gewesen sein, dass es Magengeschwüre bekam.
Sicher. Also einige dieser Schwierigkeiten gibt es auch in der freien Natur. Ich habe ja vorhin schon das Beispiel des Elefanten, der zum Einzelgänger wird, gebracht. Und gerade die Formen des Einzelgängertums in der Tierwelt sind gar nicht selten. Ein Tier wird auf irgendeinem normalen Wege aus der Gemeinschaft ausgestoßen und läuft dann allein, verbittert, angriffslustig und gefährlich durch die Welt. Dieses Beispiel, das durch den Menschen erzeugt, ist natürlich besonders eindrucksvoll. Und sicher, die experimentelle Arbeit in dieser Hinsicht scheint mir auch etwas gefährlich. Es ist nämlich langsam so, dass wir versuchen, den Tieren alle die Neurosen beizubringen, die wir selbst haben. Mit Erfolg, muss man durchaus sagen. Beweist natürlich nicht, dass die Natur der Tiere von Natur aus zu diesen Neurosen fähig ist. Aber es zeigt sich doch immer wieder, und das möchte ich jetzt einmal ganz deutlich sagen, sicher, alle diese Vorgänge finden sich beim Tier. Wir können sie dort gewissermaßen wie ein Modell ganz einfach studieren, in der einfachsten Form. Sie laufen schön glatt und klar ab, mechanisch. Und so wie wir dann auf das menschliche Leben blicken, etwa gerade auf die Sphäre der Konflikte, dann sehen wir eine unendliche Fülle von Möglichkeiten, die keineswegs mehr so schön experimentell berechenbar sind, die keineswegs mehr mechanisch ablaufen. Wir finden die Übersprunghandlung, wir finden das umorientierte Handeln. Überall aber finden wir gleichzeitig die Wirkung eines anderen Faktors. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo sich die Tiefenpsychologie absolut von der Psychologie trennt und trennen muss. Warum? Sie arbeiten, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit einer begrenzten, beliebig vermehrbaren Zahl von Trieben und Verhaltensmechanismen. Sie irren diese. Sie stellen jeden für sich dar. Sie zeigen, welche gehören zusammen. Sie zeigen, welche lassen sich in einem größeren Verhaltenskomplex vereinigen. Wie spezialisiert sich zum Beispiel das sexuelle Verhalten bei dem und dem Tier in diesen verschiedenen Verhaltensmechanismen. Beim Menschen müssen wir mit einer ganz anderen Verhaltensart rechnen, die Freud zum ersten Mal untersucht hat, die Verhaltensart des inneren Erlebens. Am Beispiel des Konflikts. Kein Tier kann sich einen Konflikt vergegenständlichen. Es steht im Konflikt drin, es ist wirklich wie Buridans Esel, wie der Fall der Silbermöwe zeigt. Es hängt in diesen zwei Möglichkeiten, einmal hackt es, einmal brütet es, bis zur Erschöpfung. Ich würde sagen, dass die Tiere ganz bestimmte Ausgänge haben, mechanische Ausgänge, während eben die Tiefenpsychologie, die von vornherein ja nicht nur eine forschende und theoretische Psychologie, sondern eine handelnde und behandelnde Psychologie war, versuchte zu erforschen, welche anderen Ausgänge der Mensch hat. Und dabei zeigt sich als der große mögliche Ausgang die Tatsache, dass der Konflikt vorgestellt wird. Der Konflikt wird beim Menschen erlebt. Wenn er wieder durcherlebt wird, unter neuen Umständen, kann er sich auflösen. Das können wir beim Tier auch experimentell machen. Wir können eine experimentell erzeugte Neurose wieder abbauen. Ein Beispiel. Wir setzen irgendein Tier vor einen Futternapf und jedes Mal, wenn es fressen will, lassen wir irgendein grelles Geräusch ertönen, von dem wir wissen, dass das Tier auf dieses Geräusch negativ reagiert mit Flucht. Dann kommt es schließlich so weit, dass das Tier nicht mehr fressen kann. Dann können wir das wieder abbauen, langsam. Bei Menschen können wir so mechanisch nur in den ganz seltenen Fällen vorgehen. Wir können aber über den Weg der Rekonstruktion des Erlebens, über den Weg des Bewusstseins, eine Neurose wieder abbauen. Das ist der Einsatz der Tiefenpsychologie gewesen. Und um es im Ganzen zu sagen, diese 10., 15. oder 20. Verhaltensform, wie Sie sie nun einordnen wollen, die der Reproduktion eines Erlebnisses, die ist eben dem Tier in dieser Form nicht gegeben. Hm. Nun sagt der Verhaltenspsychologe, das interessiert mich absolut nicht, was das Tier erlebt. Und zwar interessiert es mich aus zwei Gründen nicht. Erstens einmal kann ich es sowieso nicht sehen und infolgedessen nicht experimentell untersuchen. Und zweitens einmal, wenn das Tier etwas erlebt, was tut es schon zur Sache? Es wirkt nicht sehr viel auf die mechanischen Vorgänge ein. Ist eine Art von Begleiterscheinung. Deswegen leugnen ja die Verhaltenspsychologen in genere, am schärfsten drückt es Tim Bergen aus, die Möglichkeit, dass ein psychisches Erleben auf physisches wirkt. Sie, Herr Hassenstein, scheinen mir nicht ganz dieser Meinung zu sein.
An dieser Meinung bin ich in der Tat nicht.
Aber Tim Bergen sagt ja ausdrücklich, unter allen Umständen, strikte Leugner der Verhaltensforscher, dass irgendein psychisches einwirken kann auf physisches. Das ist die Erfahrung, von der Freud ausging und eine Erfahrung, die sich nicht nur tausendfach, sondern millionenfach unterdessen bewährt hat.
Ich würde sagen, den wesentlichen Unterschied zwischen der Situation des Tieres und des Menschen im Konflikt sehe ich im Vorhandensein nicht des Bewusstseins, denn der Verhaltensforscher leugnet nicht das Bewusstsein, sondern er sagt nur, ich weiß darüber nichts, sondern im Vorhandensein der Sprache, der begrifflichen Sprache. Es ist für den Psychotherapeuten ja möglich, mit Hilfe der Sprache vor dem Augen oder im Bewusstsein des Patienten alle möglichen Situationen hervorzuzaubern. Etwas, was beim Tier einfach nicht möglich ist, sondern nur eben unmittelbar durch das Hereinstellen in die betreffende Situation möglich wäre.
Die Sprache ist aber nur ein Mittel zum Zweck. Die Tatsache ist die entscheidende. Beim Tier sind Affekt und Trieb unmittelbar koordiniert. Wohl taucht stellenweise ein Erleben auf, das als Erinnerung dann Einfluss hat. Bei Menschen läuft neben Tier und Affekt, die genauso koordiniert sind, ständig die Erlebnisfähigkeit. Die wirkt ständig in diesem Getriebe mit. Und sie können ein ganzes Geschehen wieder aufrollen von der Erlebnisfähigkeit. Bester Beweis dafür, die Hypnose. Sie versetzen jemand eine Hypnose, reproduzieren eine vergangene Situation und schon kommt exakt genau der Vorgang wieder, den er damals erlebt hat, und er handelt wieder. Da liegt der Unterschied. Für uns ist der Weg über das Erleben, über diese Sphäre, die Sie mit Recht nicht angreifen wollen, weil sie Ihnen nicht zugänglich ist, für uns ist das der entscheidende Weg. Und insofern würde ich sagen, ist bei aller Gleichartigkeit der Forschungswege und bei allen sehr erfreulichen Resultaten, die zeigen, dass hier eine Gleichartigkeit besteht, heute immer noch deutlich, dass ein prinzipieller Unterschied besteht.
Ich würde sagen, dass wir beim Tier weniger Zugang haben als beim Menschen. Wir können nicht sagen, glaube ich, dass das Tier kein Erleben hätte, das das Verhalten dauernd begleitete. Das kann durchaus auch vorhanden sein, nur es ist uns nicht zugänglich, weil eben das Mittel, die Sprache, fehlt, um dieses Erleben, falls es vorhanden ist, mitzuteilen.
Infolgedessen klammern Sie es aus.
Wir klammern es aus, weil wir davon nichts erfahren können. Wir behaupten aber nicht, dass es nicht vorhanden wäre.
Zusammenkeit nicht.
Wenn ein Faktor X im Verhalten aufträte, der nur dadurch erklärt werden könnte, dass hier ein Erleben vorliegt, dann würden wir diesen Faktor X sofort anerkennen. Also wenn Erleben wirksam wäre, dann würden wir es an seiner Wirkung erkennen.
Da Ihre Experimente alle so gestellt sind, dass dieser Faktor X nicht zum Zuge kommt, ist es kein Wunder, dass Sie ihn nicht entdecken.
Nein, wir beobachten ein Tier ja nicht nur in unseren Experimenten, sondern wir beobachten es in der Freiheit oder in abgestuften Graden von Freiheit und versuchen, dasjenige, was wir dort sehen, zu beschreiben. Wir versuchen, die Anzahl der Triebe, die Anzahl der Verhaltenselemente kennenzulernen. Und es kann also in jedem Augenblick natürlich etwas Neues erscheinen. Ein Faktor, zunächst X genannt, den wir dann nachträglich mit etwas anderem identifizieren, sofern wir das können, sofern Ähnlichkeiten vorhanden sind. Und dies ist einfach ein für uns methodisch notwendiger Weg. Es ist ein Verzicht. Und dieser Verzicht besteht darin, über dasjenige, was wir nichts wissen, auch nichts auszusagen.
Ja, das klingt sehr schön, aber ich würde vorschlagen, das Ganze an einem Beispiel noch einmal durchzusprechen. Ich glaube, da lässt es sich sehr scharf zeigen. Lorenz und alle Verhaltensforscher haben ja das Konzept der sogenannten Leerlaufhandlung. Würden Sie es bitte einmal schildern?
Das Konzept der Leerlaufhandlung soll Folgendes sagen. Man beobachtet immer wieder, dass die Folge von Triebstauung diejenige sein kann, dass das Tier ohne den adäquaten, normalerweise das Verhalten auslösenden Reiz, plötzlich explosionsartig das betreffende Verhalten zeigt.
Beispiel des Stares vielleicht?
Ja, dieses Beispiel ist immer wieder herangezogen worden. Ein Star, der sein Futter im Napf bekommt, normalerweise also keine Gelegenheit hat, Fliegen zu fangen, wird plötzlich dabei beobachtet, wie er, obwohl keine Fliege vorhanden ist, das gesamte Verhalten des Fliegenfangs praktiziert. Er fliegt los, er schnappt etwas in der Luft, was nicht vorhanden ist, setzt sich wieder nieder und schluckt das nicht vorhandene herunter. Man kann etwas Ähnliches häufig erleben, etwa wenn man seinem Stubenvogel die Schüssel mit Wasser, die er normalerweise vorzufinden pflegt, einmal ohne Wasser gibt. Dann werden viele Vögel dorthin gehen und werden das nicht vorhandene Wasser trinken, mit allem, was an Handlungen dazugehört.
Vorzüglich. Und dieses Beispiel sieht in Ihrer Darstellung so aus, hier läuft ein Mechanismus ab. Ich nenne den Leerlaufhandlung. Dass das Tier dabei etwas erlebt, ist möglich, interessiert mich nicht. Mich interessiert nur der eine Vorgang, dass hier unter einem bestimmten Druck ein Verhalten losbricht, so handelt als ob und dann wieder zurückgeht. Genau, diese Leerlaufhandlung kennen wir bei Menschen. Nur wissen wir, dass in sehr vielen Fällen, nicht in allen Fällen dabei etwas gesehen wird, wahnhaft gesehen wird, projiziert wird. Wir wissen, dass der auslösende Faktor das Erleben, der Wahn ist. Würde ich Ihnen sagen, der Star hat ein wahnhaftes Erleben, so würden Sie mich auslachen. Sie würden sagen, wie, das kann ich nicht finden.
Und auf welche Weise würden Sie dieses wahnhafte Erleben beim Star nachzuweisen?
Das behaupte ich gar nicht. Ich würde nur sagen, dass hier wahrscheinlich doch eine Erlebniskomponente mitläuft, nicht ganz unähnlich der beim Menschen. Dass auch das Tier etwas in die Außenwelt hineinprojiziert und etwas wahrnimmt, das können wir beim Tier niemals feststellen. Aber beim Menschen können wir das sehen, können es feststellen und haben den Grund für das Handeln. Und insofern würde ich sagen, dieser Faktor X, den Sie hier ganz schön verschwinden lassen können in Ihrer experimentellen Anordnung, ist ein Faktor, der möglicherweise sehr wirksam ist. Ob es ist, weiß ich nicht. Dass es beim Menschen ist, das weiß ich allerdings.
Ja, Herr Heiß, in dieser Formulierung bin ich ganz mit Ihnen einig. Ich muss überhaupt sagen, dass ich beeindruckt bin über die Vielzahl der Übereinstimmungen und über den zutage gekommenen Unterschied in dem menschlichen und dem tierlichen Verhalten. Ich kann jetzt noch mehr als früher hoffen, dass vielleicht die Analyse von einfachen Verhaltenszusammenhängen bei Tieren doch einmal das Analysieren der viel komplizierteren Zusammenhänge bei Menschen erleichtern wird.